bis vor ein paar Jahren, bis ChatGPT-3 eigentlich rauskam, dann 3.5 Turbo, waren ja Chats völlig irrelevant als User Interface. Da ist auch mal vom SMSen kennt und vom WhatsApp und vom Microsoft Teams vielleicht und so weiter. Aber ansonsten in unseren Apps, die wir sonst jeden Tag benutzen, war das ja nicht wahnsinnig interessant. Da waren ja kaum Chats drinnen. Hat ja alles irgendwie einen anderen Grund gehabt, dass man diese Systeme nutzen, anstatt mit ihnen zu chatten. Und jetzt auf einmal kommt das und es ist auf einmal eine Möglichkeit, mit Systemen und Apps zu interagieren. Und in Zukunft ist es dann Voice. Das heißt, wir müssen uns ohnehin an neue User Interfaces gewöhnen und da passiert
Die
einfach
Stimme,
was.
die du gerade gehört hast, gehört Tobias Kilger. Eine Aussage hat mich im Gespräch wirklich geprägt, und zwar die Aussage, dass Technologien nur ein Vehikel sind, um die Lebensqualität von uns Menschen zu verbessern. Und genau das tut Tobias mit Lit Health. Sie haben die Technologie genutzt, der künstlichen Intelligenz, um Diabetikern und Diabetikerinnen einen besseren Umgang mit der Krankheit zu ermöglichen. Aber wir sprechen nicht nur über die App von Lit Health, sondern viel über generative KI und welche Hype-Phasen es gibt und was eventuell der nächste Hype ist und auch wie man diese Technologie für sich nutzen kann und sinnvoll nutzen kann und nicht händeringend nach Problemen sucht, um die Technologie zum Einsatz zu bringen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Tobias Kilger.
Was treibt dich an?
Das ist gleich eine ganz große Frage zum Anfang, zum Einstieg. Was treibt mich an? Mich treibt an, dass ich einfach Technologie anders verstanden wissen will. Ganz lange Zeit habe ich immer so das Gefühl gehabt, in der Technologiebranche geht es darum, Cutting Edge zu sein. Technologie weiterzuentwickeln ist super, aber wir haben immer wieder die Symptomatik auf der Welt, dass neue Technologie kommt und wir versuchen, neue Technologie nutzbar zu machen, indem wir Probleme dafür finden. Das klassische Problem, jetzt haben wir eine Lösung und jetzt suchen wir ein Problem dafür. Und mich persönlich treibt Technologie einfach an und mich treibt vor allem der Gedanke an, ich möchte, dass Technologie sinnvoll und nachhaltig nutzbar machen für Menschen. Dass Menschen im Mittelpunkt stehen und die Technologie. Und das zieht sich so durch mein ganzes Leben schon durch und durch alles, was ich tue, durch. Das treibt mich an.
Wie ist es dazu gekommen, dass das schon von Anfang an eigentlich in deinem Leben präsent war?
Es gibt im Leben immer wieder so ein paar prägende Momente und jetzt bin ich nicht wahnsinnig alt, aber mittlerweile bin ich 37 und werde dann bald 38, so Prä-Midlife-Crisis kann man fast schon sagen. Und einer der prägenden Momente ist relativ früh in meinem Leben und das ist der Moment, wo ich zu Hause das Internet aufgesetzt habe. Wo man gerade einen Computer kriegt, dann habe ich das Internet aufgesetzt. Und das war so ein Wow-Moment. Das war einfach unfassbar kompliziert. Ich war total jung und habe das auch nicht wirklich verstanden und habe da ein bisschen rumgebastelt daheim im Wohnzimmer. Und irgendwann hat das funktioniert. Und die Webseite hat sich so Pixel für Pixel gefühlt aufgebaut. Zumindest schon meine Erinnerung ist es so. Und das wird wahrscheinlich auch so gewesen sein zu der Zeit mit der Geschwindigkeit am Land. Das war so der Wow-Moment, der mir eigentlich jetzt immer wieder, der mir immer wieder kommt, wo ich mir denke, okay, das war, glaube ich, so der initiale Funke, warum ich glaube, dass Technologie uns als Gesellschaft einfach weiterbringen kann, warum Technologie ganz was Wichtiges ist für uns, ja, die Lebensqualität zu erhöhen, um uns selber besser zu machen, um uns auch frei zu spielen für mehr Lebensqualität. Und da, glaube ich, ist das entstanden. Und über die Jahre hinweg gab es dann immer wieder neue Momente natürlich. Dann kam neue Hardware. Ich kann mich erinnern, dann gab es diese PDA, diese Personal Digital Assistance. Und dann gab es einen Stift dazu. Und da wow und cool für mich immer. Also war da schon immer ein bisschen nerdiger unterwegs. Habe immer das neueste Zeug gebraucht und mir das angeschaut. Und im Kosmos damals noch gestanden, Konkurrent von Mediamarkt, und habe mir die Sachen angeschaut in Innsbruck. Also ich war da immer schon mit dabei und habe mir das angeschaut. Und das war für mich immer ganz, ganz ein zentraler Punkt. Und der initiale Funke war wahrscheinlich damals daheim das Internet aufbauen dürfen.
Was war der letzte Funke?
Generative KI. KI machen wir jetzt schon lange und das kennen wir und das ist auch schon sehr weit verbreitet, aber mit generativer KI gab es nochmal einen ganz anderen Innovationsschub und vor allem der Zugang zu Systemen an sich hat sich verändert. Und das ist jetzt so dieses große Thema, das wir momentan auch ganz oft in den Medien sehen und in den sozialen Medien mit Vibe-Coding und auf einmal ist jeder Entwickler und jeder ist ein Grafikdesigner, weil generative KI halt diese Zugangsbarrieren nach unten gesetzt hat. Ich kann mit natürlicher Sprache einfach etwas erschaffen, etwas mit einem System interagieren und das erschafft was für mich, so muss man wahrscheinlich sagen. Aber das kann noch viel mehr. als nur diese Dinge. Und das ist schon ein riesen Gamechanger gewesen. Und gerade so GPT-3 vor mittlerweile 3 Jahren, das war schon wieder so ein Moment, so ein Funke, wo man gedacht hat, okay, das ist groß. Das verändert uns, das verändert die Welt, das verändert wahrscheinlich auch unser soziales System, wie wir zusammenarbeiten, zusammenleben, wie wir führen, wie wir Teams bauen. Und das war so der letzte Funke, glaube ich, den ich so erlebt habe im Technologiebereich. Ja.
Ab wann hast du dich mit KI auseinandergesetzt? Also war das schon vor 2020?
Das war deutlich vor 2020. Das war sicher so irgendwo in die 10er Jahre, 2014, 2015, sowas in der Gegend muss das gewesen sein. Natürlich damals schon als Manager im IT-Bereich ein wichtiges Thema, sich mit Technologien natürlich und neuen Technologien und moderne Technologien auseinandersetzen. Ja, auch Technologiefortschritt irgendwie am Markt, Trends mitzubekommen. Und da ist natürlich auch ein Thema, so den Radar ein bisschen auf KI gerichtet zu haben und zu schauen, was passiert da, weil künstliche Intelligenz natürlich ein Thema war und es immer war, seit Jahrzehnten schon. Und die Möglichkeiten auch früher riesig waren. Und gerade wenn es da so ins Thema Datenanalyse geht und auch so Algorithmik geht, war das natürlich immer ganz ein großes Thema für alle möglichen Sachen. Haben wir einiges eingesetzt, früher schon in meinem Arbeitsbereich. Aber generative KI ist ein Game Changer gewesen, weil die Zutrittsbarrieren extrem nach unten gegangen sind dadurch.
Welche Welt stellst du dir jetzt vor mit generativer KI?
Also, hoffentlich eine bessere. Das ist so, glaube ich, gerade, wir stehen gerade ein bisschen am Scheideweg in ganz vielen Bereichen auf der Welt. Und einer ist sicher im Technologiebereich. Und jetzt kommen alle diese dunklen Wolken wieder daher. Vor 20, 25 Jahren schon die Themen Robotik und Roboter werden uns irgendwann alle ersetzen und dann haben wir den Job nicht mehr und diesen Job und diesen Aufgabenbereich gibt es nicht mehr. Das gab es damals alles schon. Jetzt kommt es mit voller Wucht wieder daher, auch gerade durch generative KI getrieben, aber auch die Verbindung generative KI, KI und Robotik ist ein großes Thema. Das hat schon so diesen Charakter, okay, da zieht was auf am Horizont und wie können wir damit umgehen? Und ich bin der Meinung, dass wir einen großen disruptiven Schnitt vor uns haben als Gesellschaft aufgrund dieser neuen Technologieentwicklungen und aufgrund der rasanten Technologieentwicklungen, die wir gerade sehen. Und da ist immer die Frage, wie managen wir das? Wie managen wir diesen Change, diese Veränderung? Als Gesellschaft, als Unternehmen, als Einzelpersonen, wie gehen wir damit um? Deswegen hoffentlich was Gutes. Ich bin aber auch der Meinung, dass man sich immer auf die positiven Dinge konzentrieren sollte und auf die Möglichkeiten konzentrieren sollte. Natürlich die negativen Folgen nicht vergessen, die managen wir, aber konzentrieren tun wir uns auf die positiven Dinge und auf die Möglichkeiten, die uns Technologien geben. Und deswegen stelle ich mir schon eine Zukunft vor, in der sich Arbeit ändert, in der Arbeit, mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigt werden kann, weil wir Technologie haben, die uns unterstützen kann und die uns Arbeit abnehmen kann. Thema Agents und Algorithmen danach, die verbessert werden können und sollten, damit sie mehr für uns arbeiten und nicht immer gegen uns in vielen Bereichen. Und eine Welt, in der der Zugang zu Bildung und die finanziellen Mittel weniger entscheidend sind über den Erfolg im Leben. Momentan haben wir das einfach so. Man ist geografisch im Vorteil oder Nachteil, je nachdem, wo man geboren ist und wo man lebt. Und die Ausgangssituation im Leben durch die Familie entscheidet da ganz groß mit. Generative KI und KI an sich kann da ein ganz großer Gleichmacher sein für die Zukunft, dass sich die Chancen wieder ausleveln. Weil dann nicht mehr der Zugang zur Elite-Uni XYZ vielleicht entscheidend ist. Oder ich habe ein prall gefülltes Bankkonto von meinen Eltern. Sondern die Kreativität und die Execution, die Möglichkeit auszuführen, Dinge zu erschaffen mit Hilfe von Agenten, die wir haben werden, Dinge zu erschaffen mit Hilfe von Technologien, die uns zur Verfügung stellen und die kreativ einzusetzen, das wird ganz eine coole Zukunft sein, wenn wir die bauen. Aber die müssen wir bauen. Von selber kommt sie nicht.
Was denkst du, ist das Schwierige oder das Schwierigste im Umgang mit generativer KI?
Dem Hype auszuweichen, das ist ganz oft so. Es ist natürlich ein riesen Hype-Thema momentan. Ganz, ganz viele Leute lernen gerade neu, wie so Technologien funktionieren, wie sie interagieren. Wir bauen eigentlich gerade alles Mögliche um. Also Firmen gehen gerade, werden AI first, bauen Businessmodelle um. Wir bauen Führung um in Unternehmen. Wir bauen ganze Backend-Infrastrukturen um. Wir bauen KI-Datencenter eigene auf und so weiter. Also es passiert gerade ganz, ganz viel und deswegen lernen wir viel. Wir hören aber auch viel, weil es halt so eine disruptive Natur mit sich bringt. Und damit entsteht viel Hype. Und dem haben wir als erstes auszuweichen. Und den Hype so ja, einschätzen zu können, glaube ich, ist ein ganz großes Thema. Und da ein bisschen Realismus wäre manchmal auch gut. Ich bin ja auch großer Verfechter der Technologie und glaube dran und baue da aktiv auch dran auf mehreren Ebenen. Aber trotzdem sind wir noch lange nicht dort, wo wir sein werden. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Menschen eine Vorstellungskraft entfalten, wie kann die Welt in 5 Jahren ausschauen. Wenn ich den Hype mal kurz eingeordnet habe und dann vielleicht noch Technologieverständnis mitbringe, Organisationsverständnis mitbringe, auch ein Führungsverständnis mitbringe und mir dann vorstellen, anfangen, wie kann die Welt in 5 Jahren ausschauen und dann versuche, einen Plan zu entwickeln, wie ich da hinkomme, das wird wahrscheinlich ein Erfolgsrezept sein. Weil niemand weiß, wie die Zukunft ausschaut. Ganz besonders nicht in der aktuellen Zeit, wo wir ganz viele disruptive Faktoren haben in allen verschiedenen Ebenen, gesellschaftlich, politisch, finanziell, ökologisch, ökonomisch, technologisch. Ist eine super Mischung tatsächlich für die Leute, die es schaffen, sich eine Zukunft vorzustellen, dann aktiv an dieser Zukunft arbeiten anfangen. Ich glaube, das ist schon ein großer Punkt.
Was denkst du, ist der nächste Hype?
Ja, momentan geht es im Wochenrhythmus, gefühlt. Das könnte der nächste Hype sein. Ja, wir sind gerade so mitten im Hype der Agentization drinnen, also KI-Agenten. Wobei es da ja auch noch ein großes Thema gibt, was ist überhaupt ein Agent und was zeichnet das aus und wie kann das funktionieren. So, der nächste Hype, der sich so ein bisschen abzeichnet und der ist schon noch sehr früh, ist so auch die, Microsoft nennt es die Frontier Firm, also die auf kompletter generativer KI aufgebaute Firma, die natürlich, wenn sie das alles verinnerlicht hat und die Prozesse da aufgebaut sind auf und mit generativer KI und Agenten und, also wirklich diese Endausbaustufe erreicht hätte, die in ein paar Jahren dann auch wahrscheinlich Realität ist, einen riesen Wettbewerbsvorteil hat. Und ich glaube, dass da jetzt gerade so ein bisschen der Hype hingeht in die Richtung, wie können wir unsere ganzen Firmen umbauen zu AI first, basierend auf kompletter KI-Implementierung von Bottom-up und Top-down, Durchdringung aller Prozesse. Und wie schaffen wir es, dass unsere Mitarbeiter nicht immer nur menschlich sind, sondern eben auch KI-Agenten sind und dann diese Teams hybrid zusammenbringen? Also alle diese Themen, die da extrem viele schwierige soziale Fragen und personelle und persönliche Fragen mit sich bringen. Aber eben, wie gesagt, in ein paar Jahren Realität sein werden und einen großen Produktivitätssprung und einen Wettbewerbsvorteil bringen werden, meiner Meinung nach. Das ist, glaube ich, schon etwas, was jetzt gerade im Entstehen ist, im Hype-Bereich, wenn man so will, ja.
Wann denkst du, können künstliche Intelligenzen miteinander kommunizieren? Also wann ist eigentlich so Superintelligenz da? Und was passiert dann mit der Superintelligenz?
Oh, das ist fast eine philosophische Diskussion, würde ich sagen, weil sich hier zuerst die Frage stellt, was ist denn Intelligenz, was ist dann Superintelligenz, oder und erkennen wir die überhaupt oder kennen wir die nicht? Es gibt gerade ganz interessante Strömungen. Es gibt sehr viel clevere Leute als Sie, die sagen, wir haben sie eigentlich schon erreicht, weil Superintelligenz, das ist ja eigentlich ChatGPT, weil wie definieren wir Intelligenz? So? Gleichzeitig gibt es ganz viele Leute, die sagen, wir werden nie erreichen, die Superintelligenz in der künstlichen Intelligenz. Ich weiß gar nicht, ob das auch die richtige Frage ist, ob man die überhaupt in dem Sinn irgendwann einmal brauchen, diese eine Superintelligenz. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, wie operationalisieren wir denn das, was wir jetzt schon haben und das sich gerade weiterentwickelt. Und entwickeln es eben auch weiter, indem wir es operationalisieren und für uns nutzbar machen und Gewinn bringen und positiv einsetzbar machen. Das ist, glaube ich, die viel wichtigere Frage tatsächlich als die Frage nach der Super- oder das Streben nach der Superintelligenz vielleicht sogar. Weil für mich steckt eine andere Frage drin, was bringt sie uns überhaupt dann so wirklich so im letzten Moment? Wir haben jetzt schon verdammt mächtige Systeme, wo wir auch nicht wissen, wie sie funktionieren. Also wirklich genau weiß keiner, warum jetzt generative KI genauso funktioniert, wie sie funktioniert, nicht einmal die Hersteller selber. Und B, wir haben ja noch nicht ansatzweise die Möglichkeiten ausgeschöpft, die wir jetzt schon haben. Das dauert ja noch Jahre, bis wir mit den aktuellen State-of-the-Art-Modellen wirklich zum Level kommen und sagen, wir haben sie zu annähernd 100% ausgeschöpft, wir bräuchten jetzt was Neues und trotzdem entwickelt sich das dauernd weiter. Ich glaube, ist die Frage eben schon eine sehr philosophische und nicht abschließbar beantwortbar, zumindest für mich nicht. Aber es ist interessant, darüber nachzudenken. Was ist Intelligenz? Was ist Superintelligenz? Erkennen wir die überhaupt, wenn sie vor uns steht? Das ist ein interessantes Thema.
Welche Rolle spielt KI im Gesundheitswesen?
Jetzt schon relativ große tatsächlich. Es gibt auch ganz interessante Anwendungsfälle. Ich glaube aber in der Zukunft noch viel mehr. Eine große Schwierigkeit ist natürlich die Verlässlichkeit Jetzt, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, muss man immer so ein bisschen differenzieren zwischen künstlicher Intelligenz, also Anwendung in Bilderkennung zum Beispiel, und eben generativer KI, wie wir es jetzt haben, mit ChatGPT und Co. gerade in dem Bereich. Auch die Vision-Modelle und die multimodalen Modelle schließe ich da jetzt mit ein natürlich. Am Ende geht es halt in Medizin extrem stark um Verlässlichkeit und Beweisbarkeit der Aussagen. Also dann kann man sich ganz einfach vorstellen, ich will vom Krankencomputersystem hören, ich habe Krebs, wenn es nicht gesichert ist. Es ist, Diagnosen müssen funktionieren, müssen sicher sein. Und da wird ja extrem lang, der Mensch wird extrem lange ausgebildet, dass wir eben diese Diagnosen überhaupt erkennen können, stellen können, diese logischen Verbindungen zwischen Symptomen und so weiter. Riesenwissen dargestellt, Riesenwissen gelernt von den Menschen, die uns dann betreuen und behandeln. Und da verlassen wir uns drauf schon seit Jahrhunderten. Und jetzt kommen die Computer und irgendwie haben wir auf einmal Halluzinationen und wir haben Fehleinschätzungen und wir haben Fehler vielleicht im Code, wenn wir es falsch programmiert haben. Und wir haben noch viel mehr Bias, der da drinnen steckt, der inhärent drinnen steckt. Das sind schon große Fragen, glaube ich, die Hürden darstellen. Trotzdem spielt es jetzt schon eine große Rolle in der Bilderkennung vor allem. Und zukünftig, wenn wir auf generative KI schauen, glaube ich schon auch eine sehr große Rolle, wenn wir alle diese Faktoren in den Griff kriegen. Im Bereich der Betreuung, der aktiven Betreuung. Als Beispiel Pill-Reminders. Ich muss vielleicht irgendwelche Tabletten nehmen, ich muss vielleicht Medizin nehmen, vielleicht muss ich sogar mehr als nur eine Art von Tabletten nehmen. Dann kann ich natürlich mir schon vorstellen, dass ich vielleicht einmal ein System habe, das mich dann remindet, das auch einen Kontext hat, also mich daran erinnert, dass ich etwas zu nehmen habe, mir einen Kontext mitliefert, warum, weshalb. Ich kann da vielleicht noch Nachfragen stellen. Also Dinge, die wirklich auf Frage-Antwort dann basieren, die ja gut beweisbar sind, können in nächster Zukunft sehr interessantes Thema sein. Symptomerkennung, Erklärung wahrscheinlich auch, wenn es nicht zur Diagnose hingeht. Auch da wird es eine große Rolle spielen in nächster Zeit. Gerade so Dinge erklärbar machen. Funktioniert natürlich auch mit generativer KI und textbasierten Transformern jetzt auch sehr, sehr gut. Das ist schon etwas, wo man viel daraus machen kann. Wo es wahrscheinlich auch tatsächlich gut sein kann, ist in diesen Emotional Support Fällen. Ich bin Diabetiker seit 25 Jahren mittlerweile und manchmal hat man halt einen Überzucker, einen Unterzucker und den kriegt man irgendwie nicht ganz in den Griff. Das nervt, das ist anstrengend und man ist trotzdem irgendwie allein damit und muss das irgendwie handeln. Da macht es natürlich danach Sinn, wenn man sagen könnte, okay, ich habe da ein System, mit dem kann ich reden, das ist vielleicht auch personalisiert. Das hat ein bisschen Empathie vielleicht da, wenn es nur rein programmiert ist am Ende des Tages, aber ich habe jemanden oder etwas, mit dem ich kommunizieren kann, das mir meine Symptomatik erklärbar macht, aber das halt einfach da ist und mir gewisse Dinge vielleicht auch psychologisch abnimmt. Aber wenn ich der Meinung bin, dass der menschliche Faktor da immer ganz entscheidend sein wird. Das ist kein Ersatz für menschliche Interaktion, aber Zusatz vielleicht. Also in diesen Bereichen, glaube ich, spielt es eine große Rolle. Jetzt schon und in naher Zukunft. Alles, was Diagnostik ist, was so dieses Thema ist, generative KI ist jetzt irgendwann Älteste, das man ja in den Medien oft hört, halte ich für extremes Hype-Thema, weil davon sind wir wahrscheinlich noch sehr, sehr weit entfernt.
Wie sehr vertrauen Menschen bereits der KI? Also jetzt beispielsweise, ihr habt es ja, man kann ja sagen, ihr habt es ja Diabetes-App. Wie sehr vertrauen jetzt Menschen der Aussage der KI, der Beurteilung der KI? Also wie baut man da überhaupt Vertrauen auf?
Ja, auf der einen Seite, es kommt immer ein bisschen auf den Menschen drauf an, der davor sitzt. Und auf der einen Seite, glaube ich, kommt es auch darauf an, wie stellt man so ein System ein? Wie stellt man die KI jetzt ein? Will man etwas möglichst Neutrales haben? Das ist so der klassische Question-Answer-Bereich, oder? Ich will eine Frage stellen, da will ich eine anständige Antwort haben. Dann kann man das sehr gut tatsächlich mit den sogenannten Guardrails und anderen Systematiken so bauen, dass man zu einem sehr hohen Prozentsatz bis wahrscheinlich auch 99 plus x Prozent die richtige Antwort rauskriegt. Und dann kann man natürlich diese Vertrauenswürdigkeit auf der Neutralität aufbauen und das funktioniert auch. Wenn es um diese Emotionalität geht, um diese Interaktion geht, um diese Beziehung auch geht, vielleicht zur KI, zur generativen KI, auch diesen Emotional Support, ich möchte da wirklich eine gewisse Beziehung aufbauen zu dem System, dann ist der Weg ein bisschen weiter. Dass die Menschen dem vertrauen. Weil natürlich, wenn es um die Beziehungsebene geht, haben wir nochmal ganz andere Ansprüche drinnen als Frage und Antwort. Und wenn man es jetzt so an unserer App zum Beispiel festmacht, wir haben beides drin, oder wir machen Daten erklärbar über künstliche Intelligenz. Das heißt, wir erkennen Patterns, ganz einfach gesagt, wir erkennen Muster, stellen die dar und dann erklären wir sie. als darstellender Muster ist verlässlich, weil es ist klassische künstliche Intelligenz, klassische Datenanalyse, klassische Inferenz, da wird was abgeleitet und dann wird es dargestellt. Und da geht es meistens um Zahlen, Daten und Fakten. Wenn es dann um die Erklärbarkeit geht, geht es um diese emotionale Beziehung danach. Da gibt es einen Chatbot, mit dem kann ich schreiben, mit dem kann ich dann später auch sprechen. Der hat eine Personality, der ist schon darauf auch eingestellt, mit mir eben auf dieser emotionalen Ebene zu sprechen und zu schauen, dass, ja, wie geht's mir und mir zu unterstützen, wenn es mir mal nicht so gut geht. Alle diese Dinge. Und da sind wir schon noch ein Stück weit davon entfernt, dass wir sagen können, das wird flächendeckend oder dem wird flächendeckend direkt vertraut, sondern das ist, glaube ich, das, was über Zeit dann entsteht. Insgesamt kann das nur funktionieren, wenn es erklärbar ist. Das eine wie das andere. Zahlen, Daten, Fakten müssen erklärbar sein. Wie komme ich jetzt zu dieser Zahl? Ganz einfaches Beispiel. HbA1c, eine klassische, ja, dann muss man Kennzahl eines Diabetikerlebens. Und da ist von mir aus 7,1. Ja. Da muss aber auch klar erklärbar sein, warum der 7,1 ist. Und das ist klar erklärbar aufgrund der Formel, die drunter liegt. Dann gibt es eine klare Formel, die wird berechnet und dann kommt der Wert raus. Da haben wir Transparenz, da haben wir Erklärbarkeit, Nachvollziehbarkeit, wie kommt das zustande? Wenn mir jetzt das generative KI-System, der Chatbot halt sagt, ja, du könntest ja mal das probieren oder du solltest vielleicht mal das nicht probieren oder mir einen anderen Tipp gibt, dann müssen wir garantieren können, dass darunter eine klare Nachvollziehbarkeit liegt. Aufgrund welcher Daten und welcher Berechnung kommt die KI jetzt zu dieser Aussage? Dann entsteht Vertrauen und dann entsteht auch die richtige Beziehungsebene, glaube ich. Wenn es eine Blackbox ist, und es ist es halt oft da im Moment in vielen Systemen, dann wird Vertrauensbildung wahrscheinlich sehr, sehr schwer bleiben.
Kann man Rückfragen stellen an die KI über die App?
Ja, ganz wichtig, genau. Das ist vor einer der ersten Learnings tatsächlich. In einer ganz frühen Version haben wir die Daten dargestellt und haben dann drunter irgendwie so einen Tipp eingeblendet, ne? Die KI-Analyse, der generativen KI des Chatbots, und gesagt, okay, das sind deine Daten und so schaut das aus und das ist der Grund. Und dann war natürlich die erste Reaktion, die Test-User gehabt haben, und ich persönlich ja, der erste Gedanke und die erste Reaktion war, ja cool, jetzt würde ich aber gerne nachfragen und mal vielleicht fragen, was kann ich denn tun oder gibt es Alternativen, sonstige Dinge. Und daraus ist dann eben die Idee entstanden in der App, bei allen Daten und allen Zahlen, allen Fakten und allen Aussagen, die sind, einen Button einzubauen, dass ich sofort in ein Gespräch mit meinem Chatbot kommen kann. Das kann also dann dazu führen, dass ich eben weiterführende, tiefergehende Nachrichten schicke und dann eine Antwort kriege. Oder vielleicht auch einfach das Gespräch woanders hinlenke. Oder eben auch, und das ist schon die Stärke dieser Systeme, aus dem Kontext heraus, zusammen mit anderen Informationen, die im Gespräch mit dem Chatbot entstehen, vielleicht nochmal andere Learnings für mich generiere. Und das ist schon ganz, ganz wichtig. Also Nachfragen sind bei solchen Systemen unbedingt notwendig. Ansonsten muss man ja ehrlicherweise sagen, brauche ich ja in Wirklichkeit kaum ein generatives KI-System da drinnen, sondern dann mache ich halt wieder einen Algorithmus, der berechnet es, eine künstliche Intelligenz dahinter, einen Algorithmus und dann eine definitive Aussage, die ich dem User hinknall.
Wie ist das jetzt bei nicht gängigen Fragen? Also was ist, wenn man jetzt komplett unterschiedliche oder Fragen stellt, die abseits vom Diabetiker-Thema sind? Wie kann man das einschränken, dass jetzt da keine Fehlinformationen entstehen? Also nicht, dass man meint, okay, das ist jetzt mein Arzt für alles oder die Ärztin für alles, sondern es ist ein Betreuer für Diabetes. Also wie kann man das einschränken oder wie kann man das beheben?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das wieder so in die Richtung Vertrauen auch geht. Also grundsätzlich behaupten wir auch nicht einmal, dass das 100% der Diabetesfragen beantworten kann. Weil ja Diabetes eine sehr individuelle Krankheit auch ist, das muss man sagen. Jeder Patient und jede Patientin hat eine unterschiedliche Symptomatik am Ende des Tages und fühlt sich anders jeden Tag. Es ist viel emotionale Bürde da drauf. Und ich muss ganz viele verschiedene Dinge beachten und meinen Körper sehr gut kennen. Also da ist viel, es sind viele Variablen, nennen wir es so. Und dann kann natürlich das auch sein, dass die Frage, die ich an die generative KI stelle, an den Chatbot stelle, auch vielleicht eine andere Antwort bringt, als wenn sie eine andere Diabetikerin stellt. Das ist überhaupt keine Frage. Das heißt, da muss man schauen, dass es gute Guardrails gibt, dass es gute Regeln und Regelwerke gibt in den Agentensystemen, die wir da drinnen haben. dass wir mehrere Dinge sicherstellen können. Das erste, dass es nicht irgendwo schief abbiegt und anfängt, irgendwelche Sachen zu erfinden oder vielleicht auch Tipps zu geben, die es nicht geben soll. Also da sind wir sehr streng tatsächlich. Wir schränken sehr stark auf Diabetes und diabetesrelevante Themen ein. Dazu haben wir auch ein eigenes Modell kreiert. Also wir nutzen nicht ChatGPT oder anderes Off-the-Shelf-Standardmodell, sondern ein eigenes gebaut, dass wir eben auch volle Kontrolle darüber haben, dass wir auch die Transparenz bieten können. Also wir können, wir wissen, welche Trainingsdaten wir da drinnen haben. Wir wissen, warum das Ding diese Antwort gibt, zum großen Teil, soweit wir es halt können, mal dazu sagen. Und haben dann aber auch noch viele Prompt-Flows mit eingebaut. Das heißt, so gängige Themen, die Diabetikerinnen und Diabetiker dort drinnen besprechen, werden zu einer großen Regelmäßigkeit auch mit der gleichen Antwort bedient werden. Weil wir eben daraus klar definierte Flows gemacht haben und nicht mehr Frage-Antwort komplett offen zulassen. Also wir haben schon sehr viel eingeschränkt. Aber wenn es generative KI ist, dann hätte man sicherstellen können, dass das Ding nicht schief abbiegt. Also das sind nur eigenes Interesse, weil ich selber Diabetiker bin und möchte, dass das Ding anständig funktioniert, sondern natürlich auch gesetzliche Vorgaben. Wir müssen genauso dem AI-Act folgen wie andere auch und haben andere Vorgaben, denen wir folgen müssen. Das heißt, wir können das Ding ja nicht einfach von alleine lassen und sagen, hier ist euer Chatbot. Sondern wir haben da sehr viel Arbeit und Aufmerksamkeit und Intelligenz, glaube ich, auch reingesteckt, menschliche Intelligenz in dem Fall, um dafür zu sorgen, dass das Ding nicht einfach schief abbiegt, dass es anständige Antworten gibt, dass es nachvollziehbar ist. Trotzdem bleibt es ein generatives KI-System. Und wir haben natürlich auch die ersten, sagen wir mal, die ersten Iterationen eines Guardian Agents drinnen. Guardian Agent könnte fast auch schon wieder Hype-Thema sein tatsächlich, oder war es zumindest kurz. Ein Guardian Agent in generativen KI-Systemen ist ein zweiter Agent, der mit drinnen ist, der die Arbeit des ersten Agenten überprüft und einschreitet, wenn die nicht passt. Das heißt, da wird im Hintergrund unserer Technologie wird eine Antwort generiert und der Guardian Agent passt auf, dass die Antwort richtig ist und nachvollziehbar ist und unseren Grundsätzen entspricht. Und wenn sie das tut, tut er nichts und der User oder die Userin bekommt die Antwort präsentiert. Wenn die Antwort des Agents nicht passt, greift der Guardian Agent ein, diskutiert es sozusagen aus mit dem anderen Agent und es wird eine anständige Antwort formuliert. Und das passiert so lange, bis, sehr vereinfacht gesagt, das passiert so lange, bis es eine anständige und unseren Grundsätzen und Regeln entsprechende Antwort gibt, die wir der Userin und dem User präsentieren können. Also da haben wir schon einiges jetzt schon in der Version eingebaut.
Wie sieht das User-Interface der Zukunft aus? Also wie entwickelt sich die generative KI so weiter und wie kann man dann ein entsprechendes User Interface oder entsprechende App bauen, vor allem auch mit dem Hintergrund, ich meine, man spricht da immer Hype-Thema, Smart Glasses und so weiter. Also man sagt ja immer mal die Entmaterialisierung und was ist zum Beispiel, wenn dann Brillen kommen etc. Also wie reagiert man dann darauf oder was denkst du oder wie bereitet ihr euch so auf die Zukunft vor?
Also ich persönlich glaube, dass wir tatsächlich zu displaylosen Interface kommen werden in irgendeiner Form. Auf Sprache basiert, ich glaube gar nicht wirklich auf Gestik, aber wahrscheinlich auf Sprache basiert, weil man jetzt mit der generativen KI und den Transformer-Systemen ja auch wirklich etwas haben, mit dem wir reden können und das macht ja nicht nur Sinn, damit zu reden, es macht Spaß und es funktioniert halt auch. Das ist ja nicht mehr vergleichbar mit Sprachassistenten wie Siri und Co. Es ist schon ein neues Level, das wir erreicht haben und das wird sich noch weiterentwickeln. Und damit macht Sprache als ein zukünftiges, und zwar sehr nahe Zukunft, zukünftiges Interface-System absolut Sinn. Davon ist meiner Meinung nach einfach auszugehen. Für uns jetzt, für die Diabetes-App zum Beispiel, bedeutet das relativ einfach, dass wir jetzt schon die Vorkehrungen getroffen haben, wegzukommen vom textbasierten Chatbot und Text-Interface zu Voice-Chat. Interface, dass ich also Fragen stellen kann, Sprache ins Mikrofon, und es gibt mir Antworten. Wir haben auch schon Agentenfähigkeiten mit eingebaut, die momentan noch auf Text basieren, aber dann eben auch zur Verfügung stehen werden, sobald das Sprachsystem dann live geht. Bedeutet, ich kann dem System auch Aufgaben erteilen. Also ich kann zum Beispiel sagen, logge, dass ich eine Pizza zu Mittag gegessen habe. Und dann läuft im Hintergrund die Analyse, vielleicht gibt es eine Nachfrage, was Vollkornpizza oder nicht oder sonstige Dinge. Und dann wird es gelockt automatisch vom Agenten. Also da werden auch schon Agenten Fähigkeiten genutzt und das ist auch so in die Richtung, wie können wir das User-Interface der Zukunft designen, ja, mit Sprache gedacht, weil man dem Ding halt einfach Befehle geben kann. Momentan haben wir schon noch das Thema, dass das noch nicht zu 100% immer mit allen Dialekten funktioniert und vielleicht da noch nicht ganz ohne Überprüfung funktioniert, weil ich glaube, das ist der entscheidende Punkt am Ende des Tages. Diese Systeme, diese sprachbasierten Systeme werden kommen, aber sie müssen halt fehlerfrei funktionieren, weil ich halt dann kein Display mehr habe, auf dem ich nachlesen kann, ob das, was ich gesagt habe, auch wirklich jetzt verstanden wurde. Sondern es muss dann auch verstanden werden. Und kennen das alle? Ich bin Tiroler, da kenne ich es noch viel mehr vielleicht als andere mit ihren Dialekten, dass das manchmal daneben geht. Und das ist schon ein Thema, das wir noch haben. Deswegen auch bei uns die Frage gewesen, User Interface, User Experience Design, wie stellen wir denn jetzt ein textbasiertes Interface dar, das dann noch Zeilen, Daten und Fakten präsentiert und dann Messaging-Interface hat, wo zig Chat-Bubbles dann noch erscheinen und so weiter. Das ist halt Text über Text über Text und das ist gar nicht so einfach schön darzustellen und sinnvoll darzustellen. Und da glaube ich generell, dass sich da auch ganz viele Leute damit beschäftigen momentan, weil bis vor ein paar Jahren, bis ChatGPT-3 eigentlich rauskam und dann 3.5 Turbo, waren ja Chats völlig irrelevant als User-Interface. Da ist auch mal vom SMSen kennt und vom WhatsApp und von Microsoft Teams vielleicht und so weiter. Aber ansonsten in unseren Apps, die wir sonst jeden Tag benutzen, war das ja nicht wahnsinnig interessant. Da waren ja kaum Chats drinnen. Hat ja alles irgendwie einen anderen Grund gehabt, dass wir diese Systeme nutzen, anstatt mit ihnen zu chatten. Und jetzt auf einmal kommt das und es ist auf einmal eine Möglichkeit, mit Systemen und Apps zu interagieren. Und in Zukunft ist es dann Voice. Das heißt, wir müssen uns ohnehin an neue User-Interfaces gewöhnen. Und da passiert auch gerade ganz viel. Also wird ganz viel an UIs for AIs geforscht. Wie schauen denn User-Interfaces der Zukunft aus? Genau.
Ist eigentlich der Berater bei eurer Diabetes-App ein Mann oder eine Frau? Weil das macht ja wahrscheinlich auch etwas aus. Vertraue ich eher einem Mann oder einer Frau? Kann man das einstellen? Wie schaut man, welche Stimme am meisten Vertrauen aufbaut? Weil wie der Chatbot antwortet, das macht ja auch wahnsinnig viel aus, höchstwahrscheinlich, vom Vertrauen.
Also, das ist auch ein großes Learning gewesen, gleich am Anfang, weil wir haben halt eine Chatbot-Personality gebaut, haben versucht, das durchaus androgyn zu gestalten, also geschlechtsneutral auch zu gestalten, und sind dann recht schnell draufgekommen, eben, da gibt es dann auch schon Rückmeldungen von Userinnen und Usern, ich hätte gern das und ich hätte gern dies und diese Ansprache und vielleicht bei sie, bei du, gerade im Deutschen, kann auch interessant sein. Persönlich habe dann recht früh auch in meiner professionellen und persönlichen Technologie-Journey mit generativer KI auch gelernt, wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo Hyper-Personalization funktioniert. Das heißt, ich kann jeder einzelnen Userin und jedem einzelnen User ganz ein personalisiertes Erlebnis bieten. Gab es früher nicht, weil ich halt viel zu viele Variablen erfassen hätte müssen. Jetzt ist das ziemlich einfach machbar, auch mit generativen User-Interfaces, die es auch schon gibt, also wirklich User-Interfaces, die sich mit Nutzung der App ändern, hatten wir so auch kaum, beziehungsweise nur sehr, sehr schwer. Und damit haben wir auch versucht, in unsere App diese Aspekte der Hyper-Personalization mit einzubauen und einfließen zu lassen. Und das bedeutet unter anderem, dass man seinen Avatar, sein Gegenüber, seinen Chatbot personalisieren kann in gewissem Ausmaß. Da kann man dann nicht alles machen, auch da sind wir wieder bei Guardrails und da sind wir wieder bei Regeln und das muss natürlich auch unserem Regelwerk dann entsprechen. Als Anbieter dieser App sind wir natürlich auch in der Pflicht, gewisse Dinge nicht zuzulassen, muss man auch dazu sagen. Aber das ist ein großes Thema und wir wollen Hyper-Personalization bieten. Für manche Kulturen ist das ein interessantes Thema. Manche Kulturen sehen das ja ganz differenziert zu uns. In manchen Kulturen wird es sicher ein großes Thema sein, interagiere ich da mit der männlichen oder weiblichen gegenüber? Wie spreche ich es dann dementsprechend an? Vielleicht auch die Ausgestaltung, die visuelle Ausgestaltung des Avatars ist ein großes Thema dann in manchen Kulturen natürlich. Also das sind schon Themen, da haben wir viel Arbeit reingesteckt, viel Gedanken reingesteckt, haben mit vielen Leuten in verschiedenen Kulturkreisen gesprochen und lassen das einfließen.
Zwei Fragen habe ich noch, Tobias. Was war das größte Learning oder was würdest du rückblickend betrachtet anders machen?
Das größte Learning... Und was würde ich anders machen? Ich glaube, eins der größten Learnings war, wir haben zu langsam Userinnen und User auf die App draufgelassen. Wir haben viel mit potenziellen User und Userinnen gesprochen, auch Diabetikerinnen, Diabetikerärztinnen und Ärzten haben wir viel gesprochen, aber wir haben die Leute dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu spät auf die App gelassen. Und das hat dazu geführt, dass wir relativ viel in der App umbauen mussten. Das ist ein klassisches Problem, das hätte man vorher auch wissen können, da sind wir nicht die Ersten, die den Fehler begehen. Aber das war mit Sicherheit ein großes Thema, dass wir gar nicht am Markt vorbei entwickelt haben, das will ich gar nicht sagen, aber trotzdem eben nicht die Power der Userinnen und User genutzt haben, uns Feedback zu geben und dahingehend die App zu schreiben. Das zweite große Thema war infrastrukturell, muss ich gestehen. Bin ja als Chief Technology and Product Officer für die App auch verantwortlich für die Technologieinfrastruktur und habe ganz am Anfang sicher Fehlentscheidungen getroffen, was die Datenbankinfrastruktur betrifft, die ich relativ schnell korrigiert habe. Aber Datenbank zu korrigieren ist nicht ganz schwierig, aber auch nicht ganz einfach, wenn dann schon einmal Daten drauf sind, auch wenn es nur Testdaten sind. Und du natürlich auch gerade in einem Bereich der Hyperpersonalization und der generativen KI willst du die History haben, du willst die Messages haben, du willst die Hyperpersonalization-Parameter mitnehmen in die neue Datenbank. Und dann hat die neue Datenbank vielleicht noch ein anderes Datenbankschema und eine andere Struktur, dann wird es ganz interessant. Das waren so zwei große Themen, die mir sicher auf der professionellen und persönlichen Seite bleiben mir als Learning.
Und die letzte Frage, Tobias, was möchtest du noch sagen?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Technologie als ein Vehikel begreifen, das nur existieren darf, um uns die Quality of Life zu verbessern, die Lebensqualität zu verbessern. Wir haben ganz oft ganz tolle fancy Technologies, ganz lässige, neue, moderne Technologien und suchen dann nach Problemen, die wir mit dieser Technologie lösen können. Und das zeigt sich in ganz vielen Hype-Bereichen einfach und über Jahre hinweg. Und das manchmal braucht es einen gewissen Reifegrad einer Technologie, dass wir wirklich was damit anfangen können als Gesellschaft. Aber sehr, sehr oft gibt es den Reifegrad schon. Wir versuchen aber trotzdem irgendwelche Probleme zu schaffen, damit wir mit der Lösung draufknallen können. Wir sollten es umdrehen und lösungsorientiert bleiben und schauen, okay, welche Lösungen bietet uns die Technologie und nicht welche Probleme findet man, damit wir die Technologie rechtfertigen können. Und das ist vielleicht so ein Thema, das gesellschaftlich recht groß geworden ist in den letzten Jahren. Für mich persönlich ist es einfach ein großer Motivator, Technologie als etwas zu verstehen, das die Lebensqualität steigern darf und nur das. Und nicht die ökologischen und ökonomischen und politischen und sozialen Kosten erhöhen darf. Das erleben wir gerade genug.
Schöne Abschlussworte, also ein sehr, sehr guter Appell. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, Tobias, und euch weiterhin natürlich alles Gute. Danke.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut.